Schönen guten Tag.
Grüße Sie.
Der Ausnahmezustand in der Türkei besteht jetzt seit Juli und wurde nochmal bis Mitte Januar verlängert. Wie ist denn die derzeitige Lage in der Türkei? Was bedeutet dieser Ausnahmezustand für die Menschen dort?
Dieser Ausnahmezustand bedeutet für den Normalbürger im Regelfall nicht unbedingt eine wesentliche Einschränkung seines Lebens, aber für alle Menschen, die in irgendeiner Weise politisch, gesellschaftlich tätig und aktiv sind, bedeutet das eine konstante Bedrohung ihrer Einsatzmöglichkeiten, ihrer Entfaltungsmöglichkeiten, weil man immer wieder gewärtigen muss mit dem Vorwurf, der Gülenistenbewegung nahegestanden zu haben oder Verbindungen zur PKK zu unterhalten. Mit diesem Vorwurf werden Leute vor den Kadi gezerrt und werden verurteilt. Also insofern, für Menschen, die gesellschaftlich, politisch aktiv sind, ist das eine konstante Bedrohung.
Dazu gehören ja auch insbesondere Journalisten. Am Montag gab es eine erneute Verhaftungswelle in der türkischen Medienlandschaft. Dieses Mal hat es die regierungskritische Zeitung Cumhuriyet getroffen. Was bedeutet das denn für die Journalisten in der Türkei?
Das bedeutet, dass man, wenn man kritisch berichtet, über welchen Sachverhalt auch immer, kritisch im Sinne einer Kritik der Regierung, der gegenwärtigen Machthaber in der Türkei, muss man gewärtigen, dass man rechtliche Probleme bekommt. Und der Fall Cumhuriyet ist also besonders eklatant, weil er zeigt, dass eine Zeitung, die traditionell eine oppositionelle Zeitung gewesen ist, aber die in keinster Weise irgendwie als im Ruhestand der PKK oder der Gülen-Bewegung nahezustehen, ganz im Gegenteil, diese Zeitung und ihre Mitarbeiter werden jetzt mit dem Vorwurf belastet, dass sie genau das getan hätten, Verbindungen zur PKK und zur Gülen-Bewegung, nur deshalb, weil sie Sachverhalte kritisiert haben, die in irgendeiner Weise in Verbindung mit der PKK stehen, zum Beispiel die Art und Weise, wie der Ausnahmezustand in den ostanatolischen Gebieten praktiziert worden ist in den letzten Monaten oder weil sie bestimmte Informationen weitergegeben haben, die eventuell aus dem Umkreis der Gülen-Bewegung kamen. Aber das ist ein Versuch, jede kritische Opposition mit diesem Vorwurf abzudrehen, und für den kritischen Journalisten in der Türkei bedeutet das, er muss sehr gut wägen, was er überhaupt noch schreiben kann, weil sozusagen das Berufsverbot droht jederzeit.
Das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wie ist denn gerade der Zustand der Pressefreiheit in der Türkei allgemein?
Also ich würde nicht ganz das so unterschreiben, wie Cem Özdemir das gesagt hat, aber die Tendenz seiner Aussage ist sicher richtig. Die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in der Türkei sind in erheblicher Weise belastet. Man kann also nicht davon ausgehen, dass die Türkei als ein potenzielles Mitglied der Europäischen Union die Voraussetzungen in dieser Hinsicht auch nur annähernd erfüllt, die gegeben sein müssten, um die Türkei zu einem Mitglied der Europäischen Union zu machen. Die Freiheitsbeschränkungen werden täglich größer und sie werden eben legitimiert im Wesentlichen durch Vorwürfe, die dahingehen, dass man entweder auf der einen Seite zu den kurdischen Organisationen wie der PKK Verbindung habe oder aber, dass man in irgendeiner Weise verbunden sei mit der Gülen-Bewegung, der man ja zur Last legt, den fehlgeschlagenen Putsch vom 15. Juli inszeniert zu haben. Und mit diesem Rundumschlag kann man praktisch jeden, der sich irgendwo kritisch äußert, mundtot machen.
Dann gehen wir mal zurück zu dem quasi Hauptverantwortlichen für diese Entwicklung, Erdogan. Der strebt ja ein Präsidialsystem in der Türkei an. Dieser Ausnahmezustand gibt ihm bereits sehr viele Kompetenzen vorbei am Parlament. Kann man denn sagen, mit welchen weiteren Maßnahmen die Bevölkerung da eventuell in nächster Zeit noch rechnen muss?
Das ist schwer zu prognostizieren, was man da noch theoretisch alles machen kann. Ich denke, es werden jetzt die Grundvoraussetzungen geschaffen, um eine Stimmung zu haben im Lande, die es ihm ermöglicht, das von ihm angestrebte Präsidialsystem über eine Änderung der Verfassung in die Tat umzusetzen. Man spricht ja eben momentan in der Türkei sowohl von einer generellen Novellierung der Verfassung, was schon seit Jahren ansteht und durchaus nicht diskutabel ist. Und gleichzeitig ist aber ein wesentlicher Bestandteil dieser Verfassungsreform die Einführung des Präsidialsystems. Und das wird höchstwahrscheinlich über ein Referendum, das für das nächste Frühjahr ansteht, umgesetzt werden. Und für den türkischen Normalbürger, wie gesagt, geht das Leben so weiter. Der wird davon nicht weiter betroffen sein, außer dass er also in absehbarer Zeit darüber abstimmen darf. Und die Stimmung, die jetzt gemacht wird in den letzten Monaten, immer mehr geht in die Richtung, die Türkei braucht ein Präsidialsystem, damit sie stabil und regierbar bleibt. Die Türkei braucht das Präsidialsystem, um mit all den Herausforderungen, seien es die kurdischen Organisationen oder sei es die Gülen-Bewegung, fertig zu werden. Und damit wird eben die Plattform gelegt, um ein entsprechendes Votum der Wähler bei dem Referendum zu haben. Das Präsidialsystem ist ein ganz zentraler Punkt der politischen Ambitionen von Präsident Erdogan. Er möchte dauerhaft ein politisches System in der Türkei errichten, das eigentlich den Ausnahmezustand, der momentan besteht, in gewisser Weise verlängert. Denn der Präsident wird sehr weitgehende Eingriffsmöglichkeiten haben. Und das wird kein Präsidialsystem sein, so wie wir es aus Frankreich oder aus den USA kennen, weil in der Türkei einfach die Checks and Balances durch Institutionen, die den Präsidenten da noch kontrollieren könnten, schon lange nicht mehr gegeben ist.
Das heißt, man könnte diese aktuellen Verhaftungen und Repressalien sozusagen schon mal als Vorgeschmack bezeichnen auf das, was die Türkei dann
ganz
unter...
Ganz genau. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Präsidialsystem eine lineare Fortsetzung des Ausnahmezustandes ist, aber viele Dinge, die jetzt praktiziert werden, werden im Präsidialsystem dann in der Hand des Präsidenten sein, beziehungsweise er wird entscheiden können, ob er das möchte. Er wird volles Durchgriffsmöglichkeit haben, um Gesetzesmaßnahmen herbeizuführen, beziehungsweise Initiativen aus dem Parlament zu verhindern. Das ist ein System, das also wirklich schon dann weitgehend an das reichen wird, was wir aus Russland in diesen Tagen kennen.
Dann gibt es ja in der Türkei jetzt noch so ein Thema, was immer mal wieder so an die Oberfläche kommt, und zwar die Todesstrafe, die Wiedereinführung. Die EU gibt sich dahingehend immer noch sehr empört. Konsequenzen werden daraus aber und aus anderen Geschehnissen nach dem Putsch eben auch nicht gezogen. Warum wird denn nicht schärfer auf diese Entwicklung in der Türkei reagiert seitens der EU?
Nun, man will natürlich die Türkei als Partner, als ökonomischen Partner, als Partner bei der Lösung der sogenannten Flüchtlingskrise nicht total verbrellen. Man braucht die Türkei auch als Partner im Kampf gegen den Islamischen Staat. Es gibt genügend Gründe, warum man nicht daran interessiert ist, die Beziehungen zur Türkei total einzufrieren. Aber ich denke mal, es wird eine Entwicklung entstehen. Heute ist es die Todesstrafe, morgen sind es weitere Verhaftungen, Enteignungen von Unternehmen. Es wird eine Situation entstehen, wo die EU nicht um die Frage herumkommt, wie sie grundsätzlich weiter mit der Türkei verfahren wird. Und ich denke, es bereitet sich dort eine Situation vor, wo man sagen wird, unter diesen Voraussetzungen sind weitere Verhandlungen mit der Türkei über eine EU-Mitgliedschaft nicht mehr möglich. Also ein offizielles Einfrieren der Verhandlungen, und das ist das stärkste Zeichen, was man der Türkei in dieser Situation geben kann.
Sagt Hans-Georg Flecke, er ist Projektleiter des Türkei-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung. Mit ihm habe ich über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, bitteschön.